Ja, von mir auch einen wunderschönen guten Morgen. Es ist spannend, mal eine andere Position hier oben auf der Bühne zu haben und nicht hier zu stehen und zu predigen, sondern einfach jemanden da zu haben, mit dem man sich austauscht.
Geht mir auch so.
Ist mal ganz was Neues. Vielen, vielen Dank, Ebi, dass du da bist. Vielen, vielen Dank, Natascha, dass du da bist. Und wir haben heute Morgen schon gesprochen miteinander und es ist schwer.
Das ist wahrscheinlich so, ja.
Und für mich war das letzte Lied auch was. Ich habe mir einen anderen Vers rausgesucht aus diesem Lied, der mich angesprochen hat, ist dieses Light in the Darkness. Mhm. Und ich glaube, es gibt es ganz viele Menschen, die jetzt hier im Moment in einer gewissen Darkness sitzen, in einer Dunkelheit sitzen. Und ich hoffe, dass wir mit diesem Gottesdienst einfach Licht sein können und ein bisschen Orientierung geben können und auch einfach mal zeigen können, was es heißt, Gottes Kind zu sein, auf ihn zu vertrauen und ihn zu machen. Ich merke gerade, ich muss mich gleich am Anfang bei euch entschuldigen. Ihr werdet heute sehr viel meine kalte Schulter sehen, weil ich mich nicht permanent so umdrehen kann. Bitte seht es mir nach, dass ich heute mehr nach vorne rede. Ich bin heute nicht ganz so flexibel.
Dafür ich schaue in die Richtung.
Also, ihr seid alle hier, wir sind eine Familie. Ja, Ebi, Karin hat gerade gesagt, seit dem Dienstag bist du hier. Ja. Wie geht's euch denn?
Wie es uns geht, das ist so eine, wie eine Achterbahn, so hoch, runter, die ganze Zeit eigentlich. Die Gefühle gehen hoch, runter. Du bist im Tal, dann geht's mal wieder besser, dann kommen wieder gute Nachrichten, dann kommen wieder schlechtere Nachrichten und so. Geht es eigentlich die ganze Zeit jetzt, so 3-4 Tage, ja, 4 Tage schon, ja.
Du bist jetzt hier in der Nähe untergebracht bei Bekannten?
Ja, das ist ein gläubiger Autohändler in der Althütte. Ganz kurz auch, das ist einfach was, was Gott einfach macht, glaube ich, auch in unserem Leben. Es hat man gar nicht so drüber geredet, aber ich sage es einfach mal kurz. Ich glaube, wir haben uns vor 10 Jahren kennengelernt. Wir kommen ja jedes Jahr einmal so nach Deutschland zum Heimataufenthalt. Und dann braucht man ein Auto und irgendwie hat es dann geklappt. Die haben uns seit 10 Jahren dann immer ein Auto zur Verfügung gestellt, obwohl wir kannten die gar nicht vorher, haben sie kennengelernt. Und seit einigen Jahren haben wir richtig gutes freundschaftliches Verhältnis. Und ich habe sie dann angeschrieben, habe gesagt, wir müssten jetzt kommen. Das war auch geplant, diese Reise. Und wie sieht es aus, können wir bei euch unterkommen? Und das haben sie geschrieben, gar keine Frage, wir haben gerade was frei, kommt. Und dann seid ihr erstmal bei uns. Und so hat es jetzt geklappt, dass wir jetzt dort erstmal untergekommen sind.
Genau, ihr seid jetzt seit Dienstag hier. Ja. Und das war geplant, oder?
Es war schon geplant. Es war natürlich nicht geplant, dass wir mit solchen Gefühlen schon nach Deutschland kommen, wie wir es jetzt machen mussten. Haben schon mit Frank geredet, kurz drüber auch. Wir hatten das geplant, ich muss meinen Reisepass wieder neu machen lassen. Meine Mutter hat 90. Geburtstag am 4. März. Und das ist natürlich so ein Alter, wo man sagt, es wäre schon ganz gut, wenn wir kommen dann und da auch dabei sind. Wir hatten aber geplant, am 24. oder 25. Februar, also die Tickets für den 24. oder 25. zu buchen. Irgendwie habe ich mich aber dann beim Buchen nochmal raus und bin wieder rein und habe es dann für den 22. gebucht. Und das war dann einfach Gottes Führung für uns, dass wir raus konnten noch, bevor alles zu war.
Ja, Gottes Führung. Ich glaube, und das ist mit ein Grund, warum du auch heute hier bist, weil es Gottes Führung ist, dass du heute hier sein darfst. Aber trotzdem, es ist noch was zurückgeblieben, oder?
Noch mehr zurückgeblieben, ja. Ja. Genau, unsere Tochter ist noch mit Familie in Kiew. Das ist so das Schwierige.
Das ist so das ganz, ganz Schwierige, wo wir einfach auch nachher, wenn wir noch in die Gebetszeit gehen, einfach auch wirklich dafür beten können. Weil es ist was anderes, wenn wir einen Film sehen, wo wir Abschiede sehen und hier haben wir einen Mann, der auf Gott hört, der Gottes Weg geht und der seine Familie noch da hat. Danke, Samu. Ja, es ist ein ganz, ganz schwieriger Weg Und, aber der hat 1999 schon angefangen.
Ja, das war unser Wechsel von Deutschland in die Ukraine, in die Ostukraine, als wir als komplette Familie dorthin gegangen sind, als Missionare von der Gemeinde Gottes Deutschland. Unsere Mädels, die waren damals, die Ältere war 2,5 Jahre alt und die Kleine war ein halbes Jahr alt, 7 Monate, als wir in die Ukraine sind.
Die sind also beide noch in Deutschland geboren?
Genau, die sind beide in Deutschland geboren. Das war meine Bibelschulzeit, damals auch auf dem Bibelseminar in Rudersberg. Und da sind die beide geboren in der Zeit.
Und für mich wäre das, also ich kann es nachvollziehen, mein Sohn ist auch 99 geboren und ich hätte mir in der Zeit nicht vorstellen können, diesen Schritt zu tun. Warum bist du damals in die Ukraine gegangen?
Erstmal war es Gottes Ruf. Zweitens mal habe ich eine Frau, eine Ukrainerin. Das war schon eine gute Motivation. Also Gott und die Frau, es gibt keine bessere Motivation, wahrscheinlich in die Ukraine zu gehen. Ganz einfach eigentlich.
Und was hast du dann, du bist ja als Missionar gegangen, ausgesendet von unserem Bund.
Genau.
Und was hat dich dort erwartet, 1999? Wie seid ihr dort gestartet? Was habt ihr angefangen?
Wie wir gestartet sind, wir haben ganz arm angefangen. Also wenn man das mal das Materielle betrachten würde, wir hatten eigentlich fast gar nichts. Mit den kleinen Kindern, wir hatten ein Auto, so ein altes Auto und halt unsere Sachen, mit denen wir rüber sind. Finanziell hatten wir eigentlich fast gar nichts. Und das war so, dass wie wir als Familie da gestartet sind. Ich war ja nach meiner Ausbildung auf, damals war es EBS noch in Rudersberg. Ich wusste schon, dass es meine Berufung ist oder dass Gott uns ruft. Und die haben auch schon gewartet und ich bin dann gleich in den Ausbildungsbereich rein dort in der Ukraine und bin eigentlich seit der Zeit eigentlich der Ausbildungsleiter der Gemeinde Gottes Ukraine auch.
Das ist natürlich eine Riesenherausforderung. Aber ich glaube, es ist nicht dabei geblieben, nur in Anführungszeichen Ausbildung dort zu machen.
Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich, es gab einige Menschen in meinem Leben, wirklich gute Christen und liebe Brüder, die bestimmt viel gesehen haben und die wollten immer, dass ich in die Ausbildung reingehe, aber mein Herz ist halt auch, ja, als Pastor, die Arbeit, also nicht nur, wenn du da stehst und ihnen erzählst, wie sie was machen sollen oder was es bedeutet, sondern mit den Menschen ganz direkt vor Ort zu arbeiten, ihnen zu helfen. Und das ist eigentlich so das, was in meinem Herzen oder was in uns brennt.
Und wie ist dann die Verbindung auch zu unserer Gemeinde entstanden?
Gut, die Verbindung, die hatten wir damals noch durch einige Leute, die hier sind, besonders durch den Adolf Zinser auch, der sich dann gerade Anfang der 2000 vor so vielen Jahren schon um die Waisenarbeit dann gekümmert hat, das sehr kräftig unterstützt hat. Also dadurch haben wir natürlich eine Verbindung gehabt, dann Samariterdienst, wo er ja auch sehr aktiv war. Wir sind dann ab und zu gekommen, haben die LKWs geladen oder haben halt Ladung gesammelt. Das war so die erste Beziehung wahrscheinlich und dann irgendwann, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Jahr das war, weil es 2015 oder 2016 habe ich euren jetzigen Pastor kennengelernt, den Jürgen, auf der Pastorentagung und der hat mich dann gehört, ich weiß auch nicht, was ich da gepredigt habe, warum er gemeint hat, ich hätte es so beeindruckend gefunden und wollte dann mit mir reden und hat gemeint, Mensch, ich muss mal zu euch in die Ukraine kommen und ich habe ihn dann eingeladen und er kam dann auch zu uns auf die Missionskonferenz und seitdem haben wir eigentlich eine sehr enge Beziehung auch.
Habt ihr das Kinderhaus noch?
Das Kinderheim, das haben wir auch noch in Slawiansk. Ich kann auch nichts Genaues sagen jetzt im Moment, wie das jetzt läuft. Wer schon evakuiert worden ist, wer noch nicht evakuiert worden ist. Also das ist alles so. Man versucht ja auch nicht unbedingt alles ganz konkret zu sagen, weil es halt teilweise auch für jemanden gefährlich werden könnte, wenn es da zu viel genaue Informationen gibt.
Aber wie groß ist es? Wie viele Kinder, über wie viele Menschen, über wie viele Kinder reden wir hier?
Ist teilweise auch schwer zu sagen, weil das nicht nur einfach so ein Kinderheim ist, sondern weil es so ist, die Kinderheime in der Ukraine sind mehr gewechselt zu einem, beim Auto würde man sagen Hybrid, also die Kinder sind in den Kinderheimen, aber werden versucht auch wieder in ihre leiblichen Familien integriert zu werden. Und deswegen ist es so, teilweise leben sie zu Hause, teilweise sind sie im Kinderheim. Deswegen kann ich auch nicht mal die genauen Zahlen sagen. Das sind vielleicht 20, 30 Kinder, die so in diesem Kinderheim sind ungefähr. Wie viele schon durch das Kinderheim gegangen sind, das sind dann meistens einige hundert wahrscheinlich, wo man so auch nicht so die genauen Zahlen hat, aber so um die 20, 30 Kinder, denke ich mal.
Und über die Kinder kommen dann natürlich auch in die Familien rein, oder?
Natürlich, dann sind die Familien und mit denen wird auch gearbeitet, weil das ist ja eigentlich das Ziel, dass nicht nur die Kinder irgendwo in einem Kinderheim sind, was ja auch keine Familie in dem Sinn ist, sondern dass vielleicht mit den Familien so stark gearbeitet werden kann, dass die Familien auch wieder gesunden und die Kinder irgendwann wieder normal in die Familien zurück können. Also das wäre das Ideal, klappt allerdings auch nicht immer so gut.
Aber ihr macht's. Ihr geht diesen Weg und ihr erfahrt hier auch, oder ihr habt hier auch schon Versorgung und auch Schutz erfahren, oder?
Das war damals 2014 auch, ja. Vielleicht meinst du das gerade. Wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, 2014 war das erste Mal, wo wir raus mussten aus der Ukraine, ganz schnell evakuiert wurden, als Familie damals auch mit unseren Mädels auch. Und das Kinderheim kam auch unter Beschuss. Damals, Gott sei Dank, waren alle Kinder schon draußen, also alle Mitarbeiter und Kinder, bevor das Kinderheim auch beschossen wurde und bevor auch Schulen und Kindergärten und so weiter getroffen wurden. Das war damals eine harte Zeit. Es wurde aber sehr schnell wieder aufgebaut mit viel Unterstützung, Hilfe aus Amerika, aus Deutschland, aus der Ukraine. Also da wurde sehr, sehr viel getan, dass das Gebäude wieder renoviert worden ist und heute viel besser dasteht, als wie es damals da stand. Wir hoffen natürlich, dass es auch so bleibt, dass wir es nicht wieder renovieren müssen, wieder aufbauen müssen. Und das sind so die Gedanken, die dir dann auch durch den Kopf gehen, wenn du über sowas redest.
Ja. Du hast es gerade schon angesprochen, 2014 ging der Konflikt ja schon los. Wie, mal geografisch, ordne das doch mal für alle hier ein, wo ihr da wart oder wo wohnst du?
Ich wohne jetzt in Althütte zurzeit.
Ja. Okay, wo wohnst du in der Ukraine?
Slawiansk, das ist eine Stadt in der Ostukraine. Das sind von uns aus bis zur russischen Grenze, sind es glaube ich so um die 200 Kilometer. Also die russische Grenze, nicht das, was jetzt als Grenze durchs besetzte Gebiet entstanden ist. In der Nähe 100 Kilometer zu Donetsk, der Millionenstadt, die seit 2015 oder 14, 15 Jahren besetzt ist. Und wir leben eigentlich die ganzen Jahre dort in Slawiansk, also ganz, ganz im Osten der Ukraine. Wir sind so von hier aus so 2500 Kilometer.
Und wie weit hast du es zur Front gehabt?
Unterschiedlich. Also ich glaube, die kleinste Entfernung bis zur Frontlinie, das sind so zwischen 55 und 60 Kilometer.
Also sehr, sehr, sehr nahe dran.
Ja, ja.
Das heißt, du hast auch Kontakt zu Menschen, die näher dran sitzen.
Wir haben ja seit 2014, 2015 die erste Gemeinde dort begonnen, in dem Frontliniengebiet, auf der ukrainisch kontrollierten Seite, weil dort konnten wir sowieso nicht rein in das besetzte Gebiet. Das hätte uns vielleicht auch das Leben kosten können. Und wir haben seitdem als Gemeindebewegung, ich denke mal so also realistisch, so knapp um die 20 neue Gemeinden dort in diesem Gebiet begonnen.
In dieser Zeit, seit 2015, 20 ja. neue Gemeinden an einer das Frontlinie. Ja. Und haben sich dadurch auch neue Schwerpunkte ergeben in deiner Arbeit?
Ja, dadurch, dass ich seit 2015 ja der Regionalleiter, bei uns sagt man Regionalbischof bin. Ich bin zurzeit jetzt für 25 Gemeinden zuständig bei uns in der Region. Und die Hälfte der Gemeinden zumindest, die befindet sich in diesem Frontliniengebiet. Das heißt, wir besuchen die Gemeinden. Und dann fährst du halt ganz, ganz nah direkt dran, manchmal mit dem eigenen Auto. So die ersten Jahre haben wir versucht, nicht unbedingt selbst zu fahren, mit jemandem mitzufahren, aber die letzten zwei Jahre sind wir dann mit der Natascha, wenn wir die Gemeinden besucht haben, haben wir uns ins eigene Auto gesetzt und sind dorthin gefahren. Also das war dann manchmal 2-3 Kilometer von der Frontlinie weg.
Und wie konkret helft ihr denn den Menschen dort auch? Oder habt ihr den Menschen geholfen?
Sagen wir mal, die ersten 2-3 Jahre nach diesem Ausbrechen des Konflikts in der Ostukraine haben wir natürlich ständig mit Lebensmitteln geholfen, Kleidung, Trinkwasser, im Winter ganz besonders dann das Brennholz, weil die oft auch gar kein Gas haben in den Dörfern und so weiter, oder dass die vielleicht noch zerstört war. Und also wir haben da jeden Winter LKW-Ladungen mit Brennholz reingebracht in diese Orte, damit die Leute wenigstens irgendwie den Winter überleben können. Ja. Also das war, sagen wir mal, das, was wir die ersten Jahre gemacht haben. Und die Jahre weiter haben wir natürlich versucht, die Arbeit mehr auf das Geistliche auch zu konzentrieren, dass die Leute nicht nur kommen, damit sie ihr Lebensmittel abholen, irgendwo oder sonst irgendwas, sondern auch wirklich geistlich was erleben und geistlich vielleicht auch den Durchbruch machen und dann auch ja, geistlich wachsen können.
Wenn du da an die, in diese Orte rausfährst, wenn du da die Menschen dort besuchst an der Front, dann ist es ja schon auch so, dass es gefährlich ist, dass dort die Waffen immer noch gesprochen haben. Und hast du da auch Gottes Bewahrung, Gottes Schutz wirklich erlebt?
Ja gut, wir sind Gott sei Dank nie direkt unter Beschuss gekommen, als wir, wenn wir in die Orte reinfahren sind. Wir waren auch schon, ich glaube, mit Olli und Angie und der Gruppe, die damals war, sind wir auch in die sogenannte graue Zone reingefahren. Also das ist so das Niemandsland eigentlich, wo sich dann aber immer noch Leute befinden, die dort wohnen, weil sie gar nicht raus können, weil sie keinen Ort haben, wo sie hingehen können. Und da haben wir auch Gemeinden drin. Und also fährst dann an den ukrainischen letzten Straßenposten eigentlich vorbei und fährst in dieses Land rein, in dieses Stück, wo du weißt, du fährst irgendwo vorbei und so knapper Kilometer an der Straße entlang liegen dann die Scharfschützen von den pro-russischen Separatisten irgendwo. Und du fährst halt vorbei und manchmal tritt man halt ein bisschen aufs Gas, damit es schneller geht. Aber Gott sei Dank sind wir immer gut durchgekommen. Es sind nicht alle immer gut durchgekommen. Also es sind schon einige mal unter Beschuss gekommen. Aber ich glaube, Gott sei Dank von unseren Leuten ist wenigstens niemand dabei umgekommen. Vielleicht mal das Auto verloren oder so. Aber so sind wir Gott sei Dank immer durchgekommen.
Auch Gott hilft euch in dieser Situation. Ja. Schützt euch und bewahrt euch. Und dann gab es das nächste Ereignis 2020, Corona. Es gibt ja nicht nur die Gewalt von Menschen, sondern auch Gewalt von Viren.
Ja, bei uns war das schon etwas, gut, am Anfang war es natürlich auch heftig, als es losging. Wir haben es damals gerade andersrum noch geschafft. Wir waren gerade in Deutschland im März 2020 und haben gerade noch zwei Tage vorher, bevor die Grenze zuging, sind wir wieder zurück in die Ukraine gekommen. Also das ist gerade andersrum als wie dieses Mal hierher.
Gott versorgt.
Gott versorgt. Und wie es auch hier in Deutschland war, die ersten Monate waren halt schon ein bisschen chaotisch alles. Wir haben allerdings bei uns in der kleinen Gemeinde, in der ich Pastor bin, wieder seit 7, 8 Jahren, wir haben nur zweimal sonntags keinen Gottesdienst gemacht und haben das dann halt reduziert und dann langsam wieder aufgestockt. Versucht uns auch dran zu halten, aber ich bin froh, dass es dort nie so streng war, wie es hier ist. Also da sind wir schon etwas lockerer damit umgegangen. Also wir sind jetzt auch seit dem ganzen Jahr keine Masken in den Gemeinden tragen und so weiter. Das ist, muss dann vielleicht in den Geschäften noch eine Maske anziehen, aber das ist eigentlich so das Einzige, was wir haben.
Hat sich dadurch was verändert in der Gemeinde?
Hat sich natürlich auch, wie auch in Deutschland, ich denke wie überall, wir waren vor einer nicht so langen Zeit auch in Amerika, haben auch Familie von meiner Frau besucht, haben Gemeinden besucht und auch amerikanische Gemeinden, und die haben auch gesagt, also nachdem es losging mit Corona, Gemeinden, die so 150 bis 200 Leute regelmäßig hatten, haben jetzt teilweise nur noch 40, 50 Leute, die Gemeinde besuchen, und viele der anderen wollen einfach nicht mehr kommen, die haben Angst, fürchten sich. Und das ist natürlich für Gemeinden überall. Bei uns ist, haben wir es auch gehabt, in der großen Gemeinde, bei uns in Slawiansk, die ja über 600 Gemeindemitglieder hat. Die haben auch einige Leute wahrscheinlich in Anführungsstrichen verloren dadurch, die jetzt nur noch zu Hause sitzen und sich den Online-Gottesdienst anschauen. Natürlich, ich freue mich für alle, die jetzt auch den Online-Gottesdienst hier anschauen können. Aber ich hoffe nicht, dass ihr euch den anschaut, weil ihr einfach nicht in die Gemeinde kommen wollt, sondern ich hoffe, dass es einfach irgendwie nicht funktioniert vielleicht, dass es euch schwierig ist zu kommen. Also wir haben das auch erlebt, dass dann Menschen zu Hause bleiben oder Menschen überhaupt nicht mehr in die Gemeinde gehen und sagen, ah, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Und ich glaube, das und diese soziale Distanz und zwischen den Menschen, und das ist natürlich auch was, was wir auch erlebt haben, wo wir immer versucht haben, auch dagegen zu arbeiten und sagen, Leute, versucht alles, was nur in eurer Macht steht, den Kontakt nicht zu verlieren miteinander. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Wir sind von Gott geschaffen als Wesen, die Beziehung brauchen, die Kontakt brauchen, und dann ist es auch manchmal gut, wenn du dir wieder die Hand gibst, und wenn es halt sein muss, nimmst du halt wieder das Desinfektionsmittel nachher und wäsch dir die Hände, damit du nicht irgendwie Angst hast, dass jetzt wieder ein Virus auf dich draufspringt. Aber wir brauchen die Beziehung. Ohne Beziehung gehen wir kaputt.
Und jetzt sind wir im Heute. Und das ganz, ganz weite Bild von mir, weil ich ja nur über die Medien Kontakt darüber habe, weil du sagst Beziehungen, also ich nehme schon wahr, wie eng in der Ukraine die Menschen zusammenrücken. Mhm. Wie nimmst du das wahr?
Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch dieses Video gesehen, wo sie in der Metro unten sind und singen und Gott preisen. Ist eigentlich verrückt, in so einer Situation sowas zu machen. Aber ich glaube, als Christen sind wir halt dann manchmal doch ein bisschen verrückt.
Amen.
Wo andere sagen würden, Mensch, wir müssen uns einfach hinlegen und seid doch ruhig und macht gar nichts. Und Christen, und ich glaube, da steht auch keiner mehr und fragt dich, aus was für eine Gemeinde kommst du jetzt? Bist du jetzt von den Baptisten oder von den Pfingstlern oder sogar vielleicht ukrainisch-orthodox oder katholisch? Ich glaube, alle, die da mitsingen können, die singen dann mit, weil es verbindet, weil es Brücken schlägt auch, weil Brücken ja zerstört werden jetzt. Ja, das sind Brücken, die materiellen Brücken, die werden zerstört, zerschossen jetzt auch. Aber Brücken werden gebaut zwischen den Menschen, weil ich glaube, viele Menschen mittlerweile verstehen, dass es ohne einen Halt im Leben gibst du auf, ist alles vorbei.
Die Menschen die stehen zusammen in der Ukraine. Ihr habt ja auch in eurem Weg immer zusammengehalten dort als Familie. Also wenn man sich jetzt vorstellt, deine Tochter ist jetzt schon groß. Ja, also ihr habt einiges da auch miterlebt. Und jetzt kommt diese Situation. Ihr seid hier. Deine Familie ist dort, deine Freunde sind dort, deine Gemeinde ist dort. Wie nimmst du, oder welche Hoffnung und welche Wünsche hast du jetzt für dein Land? Also du bist Deutscher, ja, aber ich glaube, du bist auch Ukrainer.
Ja, ja, manche sagen, ich bin mehr Ukrainer als manche Ukrainer.
Also für eins deiner Länder.
Hoffnung, dass der Krieg bald vorbeigeht. Hoffnung, dass die Ukraine Ukraine bleibt. Das ist so. Ich sage es jetzt einfach, ohne politisch zu werden. Wir wollen kein Russland in der Ukraine. Ich glaube, auch niemand um uns herum will das. Das ist so. Hoffnung natürlich für unsere Gemeinden. Überall. Ja, es ist nicht nur die Frontlinie, ihr habt es ja mitbekommen, Kiew wird bombardiert, fliegen Raketen in Wohnhäuser rein. Also es hat nichts mit Beschützen von irgendwelchen Russen in der Ukraine zu tun, oder Russland muss sich vor der Ukraine schützen. Ukraine hat nie einen Angriffskrieg gefahren, sondern das macht Russland immer. Das ist jetzt ein bisschen politisch, aber das ist Fakt. Tatsache kann man in der Geschichte, der neuen Geschichte einfach nachlesen. Hoffnung, dass die Menschen auf der russischen Seite, die russische Armee, die eingedrungen ist in die Ukraine von allen möglichen Seiten, wo es nur ging, dass die aufwachen und sagen, was machen wir eigentlich hier? Wir haben ja eigentlich nichts zu machen, das ist nicht unser Land. Und dass sie plötzlich alles hinwerfen und gehen wieder zurück, ist die Hoffnung. Hoffnung, dass in Russland die Menschen weiter aufstehen und sagen, so geht's nicht. Der Krieg ist sinnlos. Das ist Wahnsinn. Es gibt keinen Grund, warum Russland wirklich in die Ukraine eingedrungen ist, weil die Ukraine Russland nichts getan hat. Wir reden jetzt nicht über die Geopolitik, Westen, Osten und so weiter, aber die Ukraine hat sich sehr, selbst in den letzten 8 Jahren, sehr friedlich verhalten. Mir hat heute ein Pastor, auch aus Deutschland, so ein Video zugeschickt, das hatte ich aber schon gesehen. Das war über Facebook, hat es jemand reingestellt, und auch YouTube, da ist so eine junge Frau, die macht so, sozusagen so eine Reportage in Donetsk, in dem Besetzten, und erzählt alles genau andersherum, als wie es wirklich ist. Die Ukraine hätte 8 Jahre lang die Separatisten beschossen, also das Gebiet dort, und wollte angreifen und eindringen und kaputt machen. Und ich habe gesagt, ich lebe jetzt die ganze Zeit dort und sehe, dass es genau andersherum ist. Die Hoffnung, dass die Menschen aufwachen, die Hoffnung, dass auch Europa jetzt aufwacht. Ich glaube, mittlerweile ist Deutschland sogar aufgewacht. Also ich rede jetzt nicht von euch als Christen, sondern das Land selber. Plötzlich stellt man fest, hoppla, der Krieg ist ja gar nicht so weit weg. Diese Sicherheit, in der man sich gewogen hat die ganzen Jahre, ist plötzlich gar nicht mehr da. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass man auch zusammensteht und sagt, okay, es geht nicht darum, jetzt, wir wollen da jemand auslöschen, die machen wir jetzt alle Platz, sondern es geht darum, dass er sagt, wir stehen zusammen auch als europäische Gemeinschaft und unterstützen die Ukraine, einfach schon mal moralisch unterstützen und sagen, hört mal zu, wir sind auf eurer Seite, und das Ganze ist ein Elend, das ist schrecklich. Und da ist, glaube ich, unsere Hoffnung auch, dass wir als Christen, wie du auch gesagt hast, dieses Licht in der Dunkelheit zu sein. Ich werde natürlich wahrscheinlich einige Posts weiterschreiben, auch über Facebook und so weiter, die nicht unbedingt so gleich wie das Licht sich lesen lassen. Das ist meine Reaktion auf Dinge, die passieren. Aber ich glaube schon, dass wir als Christen die Hoffnung haben sollten, dass wir weiter Licht reinbringen und durch Gebet auch natürlich, ja, einfach Aufruf zum Gebet, da weiter dranbleiben. Die Wünsche, die ich habe, der erste Wunsch ist natürlich, dass wir, gut, jetzt erstmal unsere Tochter, dass die da rauskommen aus Kiew mit Familie. Der nächste Wunsch ist, dass wir irgendwann wieder zurückgehen können. Ich wurde gleich angerufen und gesagt, Eberhard, ja, wir müssen jetzt planen und so, wenn ihr da länger da bleibt und dass er vielleicht hier bleibt und so, habe ich gesagt, das ist eigentlich nicht unser Ziel. Vielleicht klingt es für jemand ganz blöde und du bist ja nicht normal, aber wir haben das 2014 auch gemacht. Wir sind nach 3 Monaten wieder zurückgegangen, sind also in das Gebiet gegangen, wo die Frontlinie 60 Kilometer weit weg war. Wir haben gesagt, das ist unser Platz, das ist unser Ort, und im Moment ist es eigentlich noch genauso unser Wunsch.
Das ist mutig, und ich finde es einfach der Hammer, diese Aussage, das ist mein Platz. Wenn Gott einen irgendwo hingestellt hat und man sagen kann, das ist mein Platz, dann wird sich Gott auch zu einem stellen und das dann wieder machen. So wie er dich 2014, 2020 jeweils immer richtig und jetzt auch richtig in unsere, nach Deutschland geschickt hat. Ja, das finde ich einfach gut. Was mir vorhin noch aufgefallen ist, wo wir uns vorhin unterhalten haben, was mich einfach sehr, sehr überrascht hat oder ich sehr positiv fand, ist dieses Zusammenstehen in der Ukraine. So dieser Freiheitswille und dieses wir sind ein Volk. Ja. Ja, also wir als Deutsche, wir hatten auch die Phase, wo es dann hieß, wir sind ein Volk. Ja, und dann ist die Mauer gefallen. Und hier ist auch wieder ein Volk, das sagt, wir sind ein Volk und es steht zusammen. Wie nimmst du das wahr?
Ich glaube, jeder von euch, der sich ein bisschen mit diesem Krieg seit 3 Tagen beschäftigt oder auch mit der Situation vorher schon über die Jahre, ganz ehrlich, ich glaube, es hat keiner erwartet, dass die Ukraine als Volk so überhaupt zusammenstehen kann. Jetzt redet man über den Krieg, will man eigentlich gar nicht, aber es ist so, auch der Putin hat nicht erwartet, dass die Ukraine sich so verteidigen wird. Das sollte ein Blitzkrieg werden, der einfach alles platt macht, dann Regierung weg und so weiter und die Leute geben auf, kapitulieren. Auf der einen Seite würde man sagen, es wäre ja gar nicht schlecht, lieber kapitulieren und dann nicht so viele Menschenleben auf dem Gewissen, aber wer das ukrainische Volk ein bisschen kennt, der weiß, das ist eigentlich keine Variante für das Volk. Macht mir natürlich auch ein bisschen Sorge, Auf der anderen Seite glaube ich, wenn das, wir wissen nicht, wie es ausgeht, aber wenn die Zeit kommt, wenn sich wieder alles mehr beruhigt, wenn das Volk so zusammensteht und jetzt auch diese Dinge erlebt, zum Beispiel die ukrainischen Soldaten haben auch geschrieben, ich kriege das dann auch aus erster Quelle so mit, von unseren Militärgeistlichen und so weiter, die schreiben, wir kämpfen, wir verteidigen und wir spüren das richtig, dass eine Kraft da ist.
Ja. Und ich wünsche mir einfach für euch und ich glaube, dass wir jetzt dann auch in eine Gebetszeit gehen als Gemeinde, dass wir diesen Zusammenhalt einfach unter euch stärken durch Gebet und dass wir anfangen einfach für Licht in dieser Dunkelheit zu beten. Light in the darkness. Ja. Das ist für mich einfach das, was wir sein können oder sein wollen. Und wir möchten dich und alle deine Kollegen, alle deine Gemeinde in der Ukraine einfach wirklich segnen, ja, dass ihr dort dieses Licht sein könnt und wieder sein könnt. Ja. Und vielen, vielen Dank, Ebi.
Bitte.
Vielen, vielen Dank für deine Kraft, hier zu sein. Ich habe keine Ahnung, wie das sein, wie ich da sitzen würde, wenn ich in dieser Situation drin wäre. Ich ziehe den Hut vor dir für die Kraft, die du hast und für die Hoffnung und für das, was Gott auch in deinem Leben getan hat, dass du das immer noch vorne wegstellst, dass du immer noch sagst, Gott ist gut.
Gott ist wirklich gut, ja. Bevor wir jetzt ins Gebet auch gehen, vielleicht noch ganz kurz zur Situation jetzt, was man auch machen kann oder was gerade so passiert, also was wir jetzt machen, ist ganz klar, dass es gibt jetzt eine riesige Flüchtlingswelle, die hat schon heftig begonnen, auch unsere Pastoren zum Großteil und ein Teil der Pastoren auch aus dem östlichen Gebiet, die sind auch raus mit Familie, weil es halt einfach keinen Sinn mehr gemacht hat, wenn dein Ort beschossen wird ständig. Die versuchen rauszukommen, die meisten in die Westukraine und wir versuchen sie so gut wie möglich zu unterstützen. Wir machen das, die brauchen Sprit, die brauchen Lebensmittel, die müssen irgendwo unterkommen. Wir haben Leute auch in Amerika, eine Organisation, das ist so eine überkonfessionelle Organisation, wo aber unsere Pastoren mit drin sind. Ich gebe dann die Daten nachher auch weiter, weil das ist wahrscheinlich das Optimale. Also ich sage es jetzt einfach mal ganz unverblümt, ihr müsst heute nicht viel für uns spenden. Uns geht's gut, wir sind versorgt, auch durch eure Hilfe als Gemeinde und so weiter, durch andere Gemeinden, durch Freunde. Mir ist es lieber, wenn ihr dann was dort an diese Organisation spendet, wo ich weiß, es kommt an. Das wird verwendet sofort für Evakuierung von Menschen, für den Sprit, für die Lebensmittel, für die Unterkünfte und so weiter. Ich habe gestern mit einem unserer Pastoren, der jetzt gerade in Amerika ist und sich darum kümmert auch, wir haben geschrieben und ich habe dann gefragt, was soll ich sagen, wenn mich die Menschen auch fragen in Deutschland, also wie sieht es aus, für was konkret, Spenden und so weiter, Evakuierung, Sprit und so, hat er gesagt, das ist eine ganz teure Angelegenheit. Er hat jetzt eine Gruppe von 18 Personen, wahrscheinlich aus der Ostukraine, also ihnen gesagt, wo sie hinfahren müssen, wo die Stützpunkte sind, wo man hinkommen kann, dann weiterfahren und so weiter. Und er hat gesagt, diese 18 Leute dort rauszubringen bis in die Westukraine und irgendwie eine Unterkunft zu finden und Sprit und Lebensmittel, das kostet über 1.000 Dollar. Und das ist eine Gruppe von 18 Leuten, ja. Und wir haben, wie gesagt, jetzt ständig Leute, die da unterwegs sind mit zwei Autos, mit einem Bus, kleinen Bus und dann wieder rausbringen und so. Und das sind nur unsere Leute, die ich selber persönlich eigentlich kenne. Und das sind natürlich noch Tausende und Tausende, Tausende Menschen, die unterwegs sind und versuchen irgendwie rauszukommen. Deswegen, das ist im Moment, wenn man was machen will, ist das eigentlich die Sache, wo man spenden sollte auch. Das ist einfach nur so, damit ihr ein bisschen
Bescheid wisst. Ich glaube, wir machen das, was wir vorhin gesagt haben, wir machen hinten das, für die Leute, die da sind, hinten das Opferstöckchen, das kriegst du mit. Und was du mit dem Geld machst,
das setze ich dann ein, ja.
Das ist dann dein Thema. Und ich gehe auch davon aus, dass der Jürgen, der Olli oder ich heute noch eine E-Mail rumschreiben werden, wir die Daten kriegen von dieser Hilfsorganisation, wo du jetzt gerade gesagt hast, und dass wir die E-Mail dann per E-Mail verteilen, und dann ist es, steht es jedem selber frei, dann diese Sache entsprechend zu unterstützen.
Genau,
super. Und ich denke mal, das ist dann das, was helfen kann.
Genau.
Und monetär. Ich glaube, es ist auch hilfreich, sich mal zu überlegen, wie es einem selber gehen würde in dieser Situation, wenn man seine Familie da drüben hat, was man aufwenden würde, um seine Familie zurückzukriegen und das dann einfach vielleicht auch mal dann zu spenden.